Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Bundeskanzler Olaf Scholz muss in Hamburg zu seiner Rolle im Cum-Ex-Skandal um die Hamburger Warburg Bank aussagen. Der Verkehrsgerichtstag macht Vorschläge zur Radverkehrssicherheit und zu Cannabis am Steuer. Und die Diskussionen um eine Entlastung von Bürgern wegen steigender Erdgaspreise, die gehen weiter. Das sind drei der Themen, die uns hier in den nächsten 25 Minuten beschäftigen werden. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Goslar. Goslar ist eine wunderschöne Stadt mit einem wirklich bemerkenswerten historischen Bergwerk, das sogar zum UNESCO-Welterbe zählt. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich wollte es nur mal ganz kurz erwähnt haben. Goslar ist nämlich auch der Veranstaltungsort des Verkehrsgerichtstages, der heute zu Ende geht. Das ist eine der wichtigsten Konferenzen zum Thema Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit und überhaupt zur Entwicklung des Straßenverkehrs in Deutschland. Zum Abschluss haben die Arbeitsgruppen des Verkehrsgerichtstages heute ihre Empfehlungen für Reformen vorgestellt. Bastian Brandau fasst die Vorschläge zusammen.
Eis, Kälte, Dunkelheit, traditionell tagt der Verkehrsgerichtstag in Goslar im Januar. Wegen der Pandemie war der Termin verschoben worden. Der Sommertermin sei sehr gut angekommen, hieß es bei der heutigen Abschlusspressekonferenz, bei der die Empfehlungen der einzelnen Arbeitskreise vorgestellt wurden. Einer davon zum Thema mehr Radverkehr mit mehr Verkehrssicherheit. Die Pandemie hat beim Radfahren einen Boom verstärkt. In Verbindung mit ebenfalls mehr verkauften E-Bikes ergeben sich aber auch Überlastungen für die Radinfrastruktur. Zu deren Ausbau hatte sich gestern auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP bekannt. Der Arbeitskreis zum Thema Radverkehr empfiehlt dem Gesetzgeber grundsätzlich, die Position des Fahrrades im Straßenverkehr klar zu definieren, so die Vorsitzende des Arbeitskreises Kirsten Lühmann, stellvertretende Präsidentin der Niedersächsischen Verkehrswacht.
Wir haben nur gesagt, der Verkehrsraum muss anders aufgeteilt werden, und zwar zugunsten des Fahrrades, weil das Fahrrad im Moment so eine Sandwich-Position hat. Wenn es auf der Fahrbahn ist, wird es von den motorisierten, meist Autofahrenden attackiert. Dann wird es abgedrängt auf den Gehweg. Auf dem Gehweg werden aber Fußgehende gefährdet. Man muss Slalom fahren, und darum steht hier, man muss durchgängig sicher befahrbare Radwegnetze schaffen.
Radfahrende ließen sich nun einmal nicht normieren. Radwege hingegen seien häufig nach Normen entstanden. Einmal gebaut, müssten diese aber auch überprüft werden.
Also haben wir vorgeschlagen, dass die Länder Qualitätskriterien festlegen und einen Audit durchführen, auch wenn die Verkehrsanlage gebaut ist, und bitte auch den Bestand sich anschauen und nicht, wenn einmal etwas festgelegt ist, das leider nicht mal verändert werden kann, auch wenn es den heutigen Standards nicht mehr entspricht.
Angesichts der steigenden Zahl von Unfällen mit E-Bikes fordert der Verkehrsgerichtstag den Handel auf, Schulungen anzubieten und auf das Tragen eines Helms hinzuwirken. Der ist auch bei E-Scootern bisher nicht Pflicht, obwohl es auch hier bei Unfällen häufig zu Kopfverletzungen kommt. Weil sie in der Regel langsamer als 20 km/h fahren, fallen Scooter bisher in eine Kategorie mit motorisierten Rollstühlen oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Unfallgegner eines E-Scooter-Fahrers haben daher bisher einen größeren Aufwand, um dessen Schuld nachzuweisen. Anders als bei der Einführung der 20 km/h-Grenze vor über 100 Jahren, sei die Geschwindigkeit allein heute nicht mehr maßgeblich für die Einstufung eines Fahrzeuges, so die Vorsitzende des entsprechenden Arbeitskreises in Goslar, Jutta Lavs.
Der Arbeitskreis war nun der Ansicht, dass die geringe Höchstgeschwindigkeit als einziges Kriterium nicht mehr taugt für eine Privilegierung, die maßgeblich an die Betriebsgefährlichkeit anknüpft.
Auch die Haftung für abgestellte Scooter, die Schaden verursachen, sollte geändert werden. Welche Grenzwerte sollen für Cannabis gelten, dessen legale Abgabe die Ampelkoalition anstrebt? Alle Referate im entsprechenden Arbeitskreis, dem am meisten besuchten in Goslar, hätten ergeben, dass der bisherige Grenzwert von 1,0 Nanogramm pro Milliliter Blutserum nicht sinnvoll sei. Dieser lasse sich schlicht nicht begründen, da er keinen zwingenden Rückschluss auf verkehrsgefährdendes Verhalten zulasse. Eine konkrete Zahl für einen neuen Grenzwert zu empfehlen, dafür gab es allerdings in Goslar keine Mehrheit. Ein weiterer Arbeitskreis beim Verkehrsgerichtstag beschäftigte sich auch mit den Auswirkungen der letzten, lange verschobenen Bußgeldverordnung. Hier fordert der Verkehrsgerichtstag unter anderem eine Aufhebung der entstandenen Widersprüche. So ist das Überfahren einer Parkinsel derzeit mit einem höheren Bußgeld zu ahnden als das Parken auf derselben. Der 61. Verkehrsgerichtstag soll im kommenden Jahr dann wieder im Januar in Goslar stattfinden.
Bastian Brandau über die Vorschläge des Verkehrsgerichtstags. Zum nächsten Thema. Die Gaspreisumlage soll für Entlastung sorgen. Nicht direkt so bei uns Verbrauchern, sondern eher bei den Energieversorgern. Weil die Preise für Gas an den Energiemärkten in den letzten Monaten massiv gestiegen sind, bekommen die Energieversorger dadurch die Möglichkeit, einen Teil ihrer gestiegenen Beschaffungskosten auf mehr Schultern zu verteilen. Um die genaue Umsetzung wird aber noch gerungen und vor allem um die Frage, wie Verbraucher im Gegenzug zumindest auch etwas entlastet werden können. Jörg Münchenberg berichtet.
Die Entlastungswirkung der Mehrwertsteuersenkung auf Erdgas ist niedriger als zunächst vermutet. Gestern hatte Bundeskanzler Olaf Scholz noch erklärt, die zeitlich befristete Absenkung der Umsatzsteuer von 19% auf 7% entlaste die Menschen stärker, als dass sie durch die Gasumlage von 2,4 Cent je Kilowattstunde belastet würden. Eine Aussage, die schnell von zahlreichen Experten bezweifelt worden war. Heute präsentierte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner die Angaben von Scholz.
Was wir überkompensieren, ist sozusagen die Mehrbelastung durch die Mehrwertsteuer auf die Umlage. Nicht die sozusagen Mehrbelastung durch die Umlage insgesamt, sondern die Mehrbelastung auf die Mehrwertsteuer. Die wird sozusagen überkompensiert durch das Absenken der Mehrwertsteuer auf Gas.
Unterdessen hält die Kritik an der geplanten Steuersenkung an. Seitens des Bundesverbandes der deutschen Industrie hieß es, die Entlastung komme bei den Unternehmen nicht an, da sie keine Mehrwertsteuer zahlten. Deshalb müsse die Ampel hier noch einmal nachjustieren. Die Sozialverbände wiederum forderten gezielte Hilfen für einkommensschwache Haushalte. Ähnlich äußerte sich auch Familienministerin Lisa Paus von den Grünen im Interview der Woche des Deutschlandfunks mit Verweis auf die deutlich gestiegenen Lebenshaltungs- und Energiekosten. Da reiche die Absenkung der Mehrwertsteuer schlicht nicht aus.
Das ist ein Gesamtpaket und richtig ist, dass jenseits der Transferempfänger es in Deutschland gar nicht so einfach ist, schnell zielgenau zu entlasten. So, da ist eine Mehrwertsteuerentlastung schnell. Sie ist nicht so zielgenau wie andere Maßnahmen und deswegen brauchen wir einen Mix, deswegen brauchen wir ein Gesamtpaket und daran arbeiten wir jetzt mit Hochdruck. Jetzt muss insbesondere der Blick auf diejenigen gerichtet werden, die es besonders brauchen. Und das sind natürlich die Transferempfänger, aber es geht ja auch weit in die untere Mittelschicht hinein.
Noch hat sich die Ampel aber nicht auf die abschließenden Details für ein drittes Hilfspaket geeinigt. Finanzminister Christian Lindner, FDP, nannte unterdessen in der Rheinischen Post ein Entlastungsvolumen im unteren zweistelligen Milliardenbereich für so wörtlich machbar. Der Finanzminister nannte dabei drei Prioritäten. Es gehe um Bedürftige, um die arbeitende Mitte und die energieintensive Wirtschaft. Spezielle Hilfen für Rentnerinnen und Rentner lehnte der Minister jedoch im Gegensatz zur Ankündigung der SPD mit Verweis auf die deutlich gestiegenen Renten in diesem Jahr ab. Wann die Ampelkoalition nun das dritte Entlastungspaket präsentieren wird, bleibt weiter offen. Auch der Regierungssprecher wollte sich heute da nicht festlegen.
Gehen Sie davon aus, dass das zeitnah vorgestellt wird, dieses dritte Entlastungspaket? Die Regierung arbeitet wirklich mit Hochdruck daran, dass wir das bald vorstellen können. Aber ich möchte jetzt mich nicht hier auf Terminspekulationen einlassen.
Aber auch die SPD erklärte heute, das Paket befinde sich in letzten Abstimmungen.
Der Beitrag von Jörg Münchenberg. Wer eine Lehrstelle haben will, der muss sich anstrengen. Das haben seit Generationen so ziemlich alle Schulabgänger eingetrichtert bekommen. Doch die Zeiten haben sich gedreht. Jetzt suchen viele Unternehmen händeringend nach Interessenten für die Ausbildungsplätze in ihrem Unternehmen. Der Fachkräftemangel wird für viele Unternehmen deshalb zum Problem. Zuwanderung kann dieses Problem zumindest zum Teil abmildern. Und in der IT-Branche in Berlin würden sich genau deshalb beispielsweise viele Unternehmen noch mehr Zuwanderung aus Indien wünschen. Luise Sammann berichtet.
Ein strahlender Sommertag in Berlin. Payal Mahashi aus Indien hat Urlaub und trotzdem nicht viel Zeit. In einer halben Stunde beginnt ihr Deutschkurs. Dann also, wenn manche ihrer Berliner Nachbarn gerade erst aufstehen, andere schon Mittag essen und wieder andere seit Stunden am Computer sitzen. Payal lacht. Genau das mag sie an Berlin.
You can be any kind of a person. You can be into literally.
Man kann hier so sein, wie man will, sagt sie. Und man wird mit Sicherheit andere finden, die zu einem passen. Niemand erzählt einem, was man anziehen soll, wie man sich benehmen soll, wie man als Frau zu leben hat.
Basically be myself, 100%.
Payal Mahashi ist studierte Software-Developerin. 2019 bewarb sie sich von Indien aus bei einer Berliner IT-Firma, durchlief den mehrstufigen Online-Auswahlprozess und stieg schließlich ins Flugzeug. Ein Schritt ins Ungewisse, den sie bis heute nicht bereut hat. Vor allem das deutlich weniger kompetitive Arbeitsklima gefalle ihr, sagt sie.
3 years ago when I came here, you step out on the street, maybe you will see a couple of other Indians on the street.
Als ich vor 3 Jahren hierher gekommen bin, hat man auf der Straße nur ab und zu mal ein paar andere Inder gesehen, erinnert sie sich. Jetzt habe ich das Gefühl, ich sehe sie überall. Indien hat unfassbar viele ausgebildete IT-Ingenieure und die Start-up-Szene hier in Berlin wächst und wächst. Je mehr Büros hier also öffnen, desto mehr Personal brauchen sie und das finden sie in Indien.
So they hire from India as well a lot.
Tatsächlich belegen die Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg, was Payal vermutet. Im Jahr 2021 stellten indische Staatsangehörige mit knapp 20.000 die größte Gruppe ausländischer Zuwanderer nach Berlin. In den letzten 5 Jahren hat sich ihre Zahl damit fast verdreifacht. Viele der EinwandererInnen seien Studierende, die sich von den günstigen Studienkosten und dem guten Ruf deutscher Universitäten gerade im technischen Bereich anlocken ließen, so Alexander Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gegenüber dem RBB. Aber auch fertig ausgebildete Fachkräfte wie Payal fänden zunehmend den Weg nach Deutschland.
Inderinnen sind in der Tat diejenigen, die mit der besten Ausbildung herkommen. Rund 60% aller Herkommenden haben eine Hochschulausbildung. Und sie füllen insbesondere diesen IT-Bereich, bei dem wir tatsächlich immer wieder Fachkräftemangel sehen. Und insofern ist es gut, dass diese Zahl der Zuwandernden aus Indien angefangen hat zu steigen.
Das meint auch Rami Aizabak, Mitgründer der Berliner Softwarefirma Lana Labs.
Einige unserer ältesten Mitarbeiter sind aus Indien, die ja schon sehr lange bei uns sind, die auch relativ schnell in Teamleiterfunktionen aufgestiegen sind. Generell aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass sie also sehr, sehr kommunikativ sind, sehr gute Kommunikation, auch super ausgebildet. Generell denke ich, ist es eine Riesenbereicherung für uns.
Nicht nur Rami Aizabak, sondern auch viele andere Vertreter seiner Branche würden sich in diesem Sinne über noch mehr qualifizierte BewerberInnen aus Indien freuen. Die aber zieht es traditionell eher in die USA, wo sie laut der Tageszeitung NZZ als erfolgreichste Einwanderergruppe aller Zeiten gelten. Und das, obwohl die Einreisebeschränkungen dort seit Donald Trumps Präsidentschaft deutlich verschärft wurden. Umso mehr müssten sich Deutschland und Berlin in Zeiten akuten Fachkräftemangels fragen, wie sie noch attraktiver werden könnten, so Ökonom Alexander Kritikos.
Man braucht auf der anderen Seite eben auch eine gut funktionierende Bürokratie. Und die ist in Berlin bei weitem noch nicht so gut, wie sie sein könnte. Der Prozess sozusagen, bis diese Personen dann in Deutschland wirklich ankommen können, arbeiten können, dauert viel zu lang. 7, 8, 9 Monate, manchmal auch ein Jahr. Das schaffen andere Städte schneller.
Auch Payal Maharshi weiß von hochqualifizierten Inderinnen und Indern, die in den letzten Jahren an der deutschen Bürokratie gescheitert sind. Sie selbst ist froh, es nach Berlin geschafft zu haben.
There are basically no proper employment laws in the US or even in India for that matter, right?
Weder in den USA noch in Indien gibt es ein vergleichbares Arbeitnehmerrecht. Die Leute müssen unbezahlte Überstunden leisten, sie können jederzeit gefeuert werden. Ich arbeite viel lieber in Deutschland als in den USA.
I would rather work in Germany compared to the US or any other place for that matter.
Luise Sammann war das über Zuwanderung aus Indien. Dass ein amtierender Bundeskanzler vor einem Untersuchungsausschuss aussagen muss, das kommt schon eher selten vor. Aber heute ist genau das in Hamburg passiert. Der Untersuchungsausschuss zu den umstrittenen Cum-Ex-Geschäften und dem Skandal um die Hamburger Warburg Bank hat Olaf Scholz zu seiner Rolle im Skandal befragt. Er war seinerzeit erster Bürgermeister von Hamburg. Den Auftritt hat mein Kollege Axel Schröder für uns verfolgt. Herr Schröder, zuerst mal, der Auftritt läuft noch oder wie ist es?
Also noch läuft die Befragung, sie hat um 2 angefangen und noch muss sich Olaf Scholz grillen lassen, wenn man das so ausdrücken will. Er macht das allerdings relativ souverän.
Bisher hat Olaf Scholz ja immer wieder erklärt, dass er sich an bestimmte Details und Gespräche im Zusammenhang mit der Cum-Ex-Affäre nicht erinnern könnte. War sein Erinnerungsvermögen heute irgendwie besser?
Nein, das war nicht besser. Also und da muss man tatsächlich unterscheiden. Es gibt diese vielen Kleinigkeiten, nach denen heute auch wieder gefragt wurde, an die er sich dann nicht erinnern kann, wenn es sich um sehr, sehr kleinteilige Dinge handelt. Wie oft hat er im Jahr 2016 im Herbst mit Peter Tschentscher über Cum-Ex gesprochen? Dann kann man ihm abnehmen, dass man da keine Erinnerung mehr hat. Aber es bleibt natürlich diese große, große Erinnerungslücke, dass er sagt, ich kann mich an die Treffen in meinem Amtszimmer mal im Rathaus mit der Bankspitze von Warburg gar nicht mehr erinnern. Da habe ich nur so eine grobe Idee. Und man muss auch noch einen Schritt zurücktreten. Zuerst wurde ja behauptet, er hat sich gar nicht getroffen. Und dann kam erst ans Licht, dass es doch 3 Treffen gab. Und diese große Erinnerungslücke, die bleibt. Und die bleibt vermutlich auch, das bleibt vermutlich an ihm kleben. Aber die Fragen, die heute gestellt werden, die haben tatsächlich dann so eine Detailtiefe. Da kann man das mal verstehen, dass man eine Sache nicht erinnert.
Ja, ich glaube, an bestimmte Dinge von vor 5 bis 7 Jahren kann ich mich auch eher nicht so gut erinnern. Wie hitzig ging denn diese Befragung insgesamt zu? Ich könnte mir ja vorstellen, dass seine politischen Gegner diese Situation dann doch auch gerne ein wenig auskosten.
Ja, das wird schon versucht. Nun muss man aber auch sehen, Olaf Scholz hat ja auch hier im Saal, wo der Untersuchungsausschuss tagt, ja auch Verbündete. Da sitzen ja auch Sozialdemokraten, die ihm dann zur Seite springen. Und das merkt man schon. Es werden von allen Seiten dann mal Spitzen zum Besten gegeben. Es wird darauf verwiesen, dass es auch mal Verfehlungen gab der CDU. Und das ist schon sozusagen dann fast für Feinschmecker, die schon lange die Hamburger Politik kennen. Aber insgesamt ist es ein sehr, sehr fairer Ton, der hier vorherrscht. Also hier wird schon versucht, die Kontenance zu wahren und das gelingt auch allen ganz gut. Wir sind ja in Hamburg.
Was ist denn Ihr Eindruck? Hat die Befragung bisher, Sie haben ja gesagt, sie läuft noch, hat die denn bisher überhaupt irgendwelche neuen Erkenntnisse gebracht oder ist das eher so eine, ich sag mal, fast schon Showveranstaltung?
Naja, ich würde überhaupt nicht so weit gehen, dass es eine Showveranstaltung ist. Man musste schon gründlich aufklären. Aber es gab ja zum Beispiel neue Erkenntnisse bei dem Sozialdemokraten Johannes Karsi aus Hamburg, wurden 200.000 Euro im Schließfach gefunden. Kars hatte die Gespräche zwischen Scholz und der Bank eingefädelt. Und natürlich müssen solche Fragen besprochen werden. Aber da war wahrscheinlich Olaf Scholz, das war eigentlich vorher klar, der falsche Ansprechpartner. Wenn sozusagen bei einem Parteifreund Geld gefunden wird, da sagt er, da weiß er nichts drüber, da müsste man eben Johannes Kars fragen. Und auch zu möglichen Aktenlöschungen in der Finanzbehörde sagt Olaf Scholz ganz trocken, naja, ich war Bürgermeister und nicht Finanzsenator. Das ist nicht mein Beritt gewesen. Also nicht wirklich viel Neues.
Ist schon absehbar, wie lange die Befragung heute noch gehen soll?
Also meine Einschätzung ist, es dauert nicht mehr so wahnsinnig lange, denn die Opposition hat hier zum Teil auch schon Fragen zweimal gestellt, wo dann der Ausschussvorsitzende schon gesagt hat, naja, kommen wir doch mal zum Ende, wir müssen jetzt nicht alles doppelt und dreifach nochmal fragen, die Antworten kennen wir. Also ich kann mir vorstellen, dass das hier vielleicht noch eine Stunde dauert und dann kann Olaf Scholz wieder nach Berlin entschwinden.
Sagt unser Landeskorrespondent Axel Schröder. Vielen Dank nach Hamburg. Zum nächsten Thema. Die Preise steigen. Das merken die allermeisten Verbraucherinnen und Verbraucher schon beim Einkaufen und wohl demnächst auch wohl besonders bitter beim Blick auf die Gasrechnung. Trotzdem lässt die aktuelle Entwicklung der Erzeugerpreise aufhorchen, denn die steigen erstaunlich rasant. Brigitte Scholtes berichtet.
Um gut 37% haben die Erzeugerpreise im Juli auf Jahressicht zugelegt und damit deutlich kräftiger, als dies Experten erwartet hatten. Der Hauptgrund dafür waren wieder einmal die stark gestiegenen Energiekosten. Rechnet man diese heraus, dann lagen die Erzeugerpreise nur noch um gut 14% höher. Das ist immer noch eine hohe Steigerungsrate, aber der Trend stimme allmählich, meint Ralf Solveen, Konjunkturexperte der Commerzbank.
Es deutet eben darauf hin, dass auch hier in den nächsten Monaten wahrscheinlich der Hochpunkt erreicht wird. Und da diese wiederum dann eben einen gewissen Vorlauf zumindest vor den Warenpreisen im Verbraucherpreisindex haben, könnte dies zumindest ein erstes vorsichtiges Signal sein, dass wir im kommenden Jahr tatsächlich eher wieder etwas niedrigere Teuerungsraten sehen werden.
Bis dahin aber rechnen Ökonomen mit weiter steigenden Preisen. Auf 9% oder sogar höher könnte die Inflationsrate im Herbst noch klettern, denn schließlich laufen Tankrabatt und 9-Euro-Ticket im September aus, die Gasumlage kommt obendrauf und auch die Löhne dürften in den nächsten Monaten zulegen. Die Teuerungsrate dürfte also erst zum Jahreswechsel zurückgehen, sagt Solveen, aber er warnt auch.
Das bedeutet, bedeutet aber nicht, dass jetzt alles nur ein vorübergehender Spuk war, sondern wir gehen schon davon aus, dass die Inflationsrate auch danach nachhaltig über 2% bleibt. Also wir weiterhin eine Phase ziemlich hoher Inflation sehen werden.
Und damit dürfte auch die EZB die Leitzinsen weiter anheben, aber wegen der erwarteten Rezessionsgefahr dann erstmal eine Pause einlegen. Das trifft auch die Verbraucher, so sind auch die Erzeugerpreise für Nahrungsmittel um gut ein Fünftel gegenüber dem Vorjahr geklettert. Die dürften die Hersteller an die Konsumenten weitergeben. Das aber geschieht nicht immer transparent, beobachtet die Verbraucherzentrale Hamburg. Denn immer mehr Hersteller bedienen sich eines Tricks. Sie verkleinern die Verpackungen, verkaufen also weniger Inhalt zum gleichen Preis. Shrinkflation heißt dieses Phänomen der Mogelpackungen im Englischen. Die hat Armin Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg seit Jahren im Blick. Doch gerade jetzt häuften sich die Beschwerden der Verbraucher.
Diese versteckten Preiserhöhungen liegen so zwischen 11% und 33%, da haben wir die meisten drin. Und wenn man das nur auf den Preis draufschlagen würde, dann wäre das enorm.
Solche Mogelpackungen gab es bisher meist bei Markenprodukten. Inzwischen aber beobachtet Wallet das auch bei den eigentlich preisgünstigeren Eigenmarken. Und oft werde nicht nur die Füllmenge reduziert, sondern zusätzlich der Preis noch erhöht, sagt der Verbraucherschützer.
Das Ende der Fahnenstange ist sicherlich noch nicht erreicht. Und jetzt sehen wir eher hier den Anfang. Es wird uns bestimmt im Herbst und auch bestimmt Anfang nächsten Jahres noch sehr beschäftigen. Natürlich auch abhängig davon, wie es mit den Krisenherden weitergeht und ob da noch ein größerer Preisdruck vorhanden ist. Dann ist es die Masche der Wahl, die von vielen Herstellern und Händler benutzt wird und die Verbraucher bezahlen die Zeche.
Brigitte Scholtes über steigende Erzeugerpreise und schrumpfende Füllmengen. Und es ist kurz vor 5:30 Zeit für unseren Blick an die Finanzmärkte. Heute mit Dorothee Holz aus unserem Börsenstudio in Frankfurt. Wir haben es ja gerade gehört, die Erzeugerpreise, sie steigen überraschend stark, Frau Holz. Ich bin kein Experte, aber ich könnte mir vorstellen, das kommt nicht so richtig gut an der Börse, oder?
So ist es. An der Börse münden Inflationssorgen nämlich gleich in die Sorge, dass die Notenbanken deswegen noch stärker auf die Geldbremse drücken müssen, sprich die Zinsen schneller und stärker erhöhen müssen. Im September stehen die nächsten Zinssitzungen an. Ein wichtiges Mitglied der US-Notenbank spricht sich für einen weiteren großen Zinsschritt aus, also eine Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte. Das zieht den Dow Jones und vor allem die Technologiebörse Nasdaq runter. Die Nasdaq büßt aktuell 2% ein, der DAX deswegen auch tiefer abgetaucht. Kurz vor Handelsschluss geht es hier um 1,2% runter auf 13.534 Punkte und somit summieren sich die Verluste auf 260 Punkte gegenüber letztem Freitag. Auch in der EZB stehen die Signale auf weiteren Zinserhöhungen trotz düsterer Aussichten für die Konjunktur der Eurozone.
Sie haben den DAX gerade angesprochen. Welche Werte sind da jetzt momentan besonders unter Druck?
Es sind Bank- und Autoaktien und das liegt an einer Verkaufsempfehlung der Bank of America. Europaweit verlieren Bank- und Autoaktien stark. Anleger sollen den Auto- und den Bankensektor untergewichten, so die US-Bank, mit Verweis auf den konjunkturellen Gegenwind. Deutsche Bankaktien rutschen um gut 4% ab, größter DAX-Verlierer damit, gefolgt von Mercedes, Porsche, BMW und VW.
Das waren die Verlierer. Gibt es heute auch Gewinner?
Nicht viele an der Zahl, aber gefragt sind Aktien von Unternehmen, die weniger konjunkturabhängig sind. Dazu gehört der Gesundheitskonzern Fresenius, Beiersdorf oder die Deutsche Telekom.
Besonders gefragt sind ja offenbar auch Aktien der Lieferbranche. Was steckt denn da genau dahinter?
Das liegt an der Konkurrenz. Europas größter Essenslieferdienst Just Eat Takeaway aus den Niederlanden verkauft seinen Anteil am brasilianischen Unternehmen iFood und kassiert 1,8 Milliarden Euro dafür. Und dieses Geld braucht man dringend, um die Schulden zu tilgen, die ordentlich sind. Und das erleichtert Anleger enorm. Die Aktien heben in Amsterdam um 28% ab. Davon profitiert auch Delivery Hero im MDAX.
Ziemlich unter Druck waren in dieser Woche die Aktien vom Energiekonzern Uniper. Haben die sich zum Ende der Börsenwoche zumindest ein kleines bisschen erholen können?
Zumindest zum Handelsbeginn, zum Handelsschluss geht es aber wieder runter um 1%. Uniper hat ja diese Woche einen Halbjahresverlust von über 12 Milliarden Euro vermeldet. Da die Gaspreise weiter steigen, könnten auch die Verluste größer werden, heißt es vom Konzern. Und das hat die Erholung der Aktien heute zunichte gemacht.
Und zum Schluss noch auf Eurokurs, Staatsanleihen und Goldpreis.
Ja, der Euro kostet nur noch einen Dollar. 1,0043 steht hier. Anleihen, weitere Kursverluste. Die Umlaufrendite steigt um 7 Basispunkte auf 1,08% und Gold sinkt auf 1749 Dollar.
Danke, Dorothee Holz, und viele Grüße nach Frankfurt. Damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Stefan Koldehoff mit der Sendung Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.